WISAP-Teilnehmerinnen haben dort teilgenommen. Die Lohnfrauenorganisation Samakana, die eben auch Mitglied ist von Gabriela, hat es organisiert. Die Frauen haben von Gewalt von Ehemännern, Militär erzählt, von Vergewaltigungen und sexuellen Belästigungen, von der Mehrbelastung wegen Kind und Arbeit und von der Repression vom Staat, wo ihre Häuser zerstört. Ich möchte euch jetzt ein Beispiel von so einem Bericht vorlesen, weil sie ja sehr persönlich gewesen sind und es ihnen wichtig ist, darüber zu reden, das aufzuschaffen und so zu verarbeiten, ihre Geschichten öffentlich zu machen. Es geht um eine Frau von dem Slum Apelo Cruz. Sie ist Strassenputzerin und heisst Marissa Geronimo. Ich bin 29 Jahre alt, verheiratet mit 2 Kindern, lebe zurzeit in Apelo Cruz in Pasay City. Die ersten Erfahrungen von Gewalt gegen meine Person machte ich, als ich 15 Jahre alt war. Ich stand am 20. Dezember 1977 um ca. 9 Uhr abends vor der Suneta Kumpund, wo ich als Hausmädchen arbeitete. Ich war auf dem Weg zum Markt, als eine Gruppe bewaffneter Männer mich in ein Auto reinzerrten. Sie verbanden meinen Mund mit einem roten Tuch und ich verlor das Bewusstsein. Als ich aufwachte, fand ich mich in der bergigen Gegend von Staffé. Der Mann, der meine Entführung leitete, hieß Rudy Alvit. Sie hatte mich in sein Haus in Cagayan, Northern Luzon, gebracht. Ich war von hohen Mauern umgeben. Ich war einen Monat in diesem Haus eingesperrt. Rudy zwang mich, etwas zu trinken, das mich in einen tiefen Schlaf versetzte. Als ich aufwachte, fühlte ich am ganzen Körper Schmerzen und ich blutete. Weil er mir das angetan hatte, resignierte ich. Ich lebte mit ihm, um ihn zu heiraten, auch wenn ich ihn nicht liebte. Es zeigte sich, dass er ein sehr gewalttätiger Ehemann war. Oft wurde ich geschlagen. Ich bekam ein Kind von ihm. Aber dann entschloss ich mich, von ihm zu flüchten und unser Kind alleine durchzubringen. So wurde ich gezwungenermaßen Prostituierte, um leben zu können. Meine Eltern organisierten meine zweite Beziehung. Ich gebar wieder ein Kind, das bald starb. Mein zweiter Ehemann war auch ein Frauenschläger. Ich sagte ihm, dass ich ihn verlassen werde, und er drohte mir, indem er Gas über seinen Kopf leerte und sich anzündete. Ich rannte trotzdem davon. Mit nichts in der Hand, um ein Kind großziehen zu können, entschied ich mich, als Gastgeberin oder Prostituierte in einer Bar in Pasay City zu arbeiten. Dort traf ich meinen dritten Ehemann. Ich hörte auf, dort zu arbeiten, als wir zusammenzogen. Ich wurde bald schwanger. Als ich mein drittes Kind gebar, war mein Mann nicht dabei. Ich hatte meine Entbindung in einem Spital. 2 Tage danach kam ich nach Hause. Alleine musste ich die alltäglichen Probleme mit auf 2 Kindern aufpassen und die Familie über diese schwierige Zeit bringen, bewältigen. Vielleicht wegen zu vielen Sorgen sah es aus, als ob ich durchdrehen würde. Ich begann, unintelligente Worte zu murmeln, sprach über mich selber und plapperte unaufhaltsam von Gott und Erlösung. Ich wurde in den Mental Hospital gebracht, wo mir der Arzt sagte, dass ich meine Gesundheit nicht verlieren werde. So kam ich wieder nach Hause. Langsam bekam ich meinen gesunden Verstand wieder zurück. Im Moment helfe ich mit am Geldverdienen zum Leben, indem ich Straßen wische. Mein Mann und ich werden weiter zusammen wohnen. Also ich muss sagen, es ist die Übersetzung von der Übersetzung, weil die Frauen haben auf Tagalog erzählt. Und sie haben sehr emotional erzählt, haben zum Teil brüllt dabei oder dann auch ziemlich kämpferisch gesagt, dass ihre einzige Möglichkeit ist, nach all diesen Geschichten, es waren etwa 6 Frauen, die erzählt haben, darüber zu reden, sich zu organisieren mit Frauen und sich zu wehren. Nach so einem Bericht haben wir müssen Fragen stellen. Es war zum Teil sehr schwierig gewesen. Jetzt bei dieser Geschichte Hat sie dann noch gesagt, dass die Rudi eben die Gruppe von Männern, die sie zuerst geführt hat, sie schon gesehen hat, und zwar in dem Haus, das sie geschafft hat, als Haushälterin. Und scheint, es muss ihm ihren Körper gefallen haben. Es ist auch sonst noch zu erklären, dass in den Philippinen die Jungfräulichkeit und die Religion sehr wichtig ist, also dass für sie einmal wichtig ist, ja, zuerst zu heiraten, bevor sie das Kind bekommen, und sie eigentlich darum dann ihn gerade geheiratet hat nach der ersten Vergewaltigung. Wichtig bei diesem Frauentribunal war, dass wir sie ernst genommen haben und gehört haben, was sie erzählt, eben zum Teil Fragen gestellt haben, weil es wie sonst in der Gesellschaft passiert, dass so Frauen vielleicht als verrückt abgetan werden oder nicht ernst genommen werden.
Ein anderes Beispiel, das ich möchte bringen möchte, ist, ich war im Süden der Philippinen und auf dem Land, in einer ländlichen Gegend, ist es, wie eine Frau erzählt, wie sie vom Militär vergewaltigt worden ist. Darmila ist 17. Am 29. August 1988, nach einer religiösen Feier, fand ein Fest in unserer Gemeinde statt. Es tauchten bewaffnete Männer auf. Sie riefen mich und sagten, jemand wolle kurz mit mir sprechen. Ich informierte zuerst meine Eltern, dann wurde ich hinter das Gemeindehaus geführt und musste dort warten, durfte aber nicht mehr zurück. 4 andere Frauen wurden auch dorthin gebracht. 5 Männer gingen mit uns und sagten, in einem Haus in einiger Entfernung warte eine Frau, die mit uns sprechen wollte. Wir kamen aber an keinem Haus vorbei und plötzlich nahm jeder der Männer eine von uns Frauen. Der Mann bedrohte mich mit der Waffe und befahl mir, mich niederzulegen, um meine Kleider auszuziehen. Ich versuchte, mich zu weigern und flehte ihn an. Er habe bestimmt auch eine Ehefrau oder Tochter, um wen das ihr zustoßen würde. Aber er bedrohte mich weiter und schlug mich mit dem Gewehrkolben. Ich musste meine Kleider ausziehen und konnte nur noch weinen, während der Mann mich vergewaltigte. Nachher durften wir nicht zurück. Die Männer befahlen uns zu bleiben, währenddem sie an das Fest zurückgingen. Doch sobald sie weg waren, gingen wir auch zurück. Meine Eltern, die mich unterdessen suchten, fanden uns am Weg. Ich konnte nur noch weinen, aber ich getraute mich nicht, zu sagen, was geschehen war. Erst viel später sagte ich es meiner Chefin, in deren Haushalt ich arbeitete. Und sie erzählte es meiner Mutter. Dann haben wir das Militär angeklagt. Ich will, dass endlich Gerechtigkeit geschieht und das Militär verurteilt wird. Das war ein Beispiel von mehreren, wie das Militär gegen die Frau vorgegangen sind, sie belästigt haben oder bedroht haben. Und nach diesen Beispielen haben wir dann gesagt, was wir dagegen machen können. Das ist natürlich für uns als Teilnehmerinnen von dem Tribunal schwierig gewesen. Eine Sache, die sicher wichtig war, ist für sie, dass Frauen politische Gefangene in den Gefängnissen besuchen, um ihnen so ein bisschen moralische Unterstützung zu geben, einerseits. Andererseits, um auch den Knastbehörden oder dem Militär klar machen, das sind Frauen aus anderen Ländern, die wissen, dass die Frauen im Knast sind, und wenn ihnen etwas passiert, dann werden sie das auch bekannt machen. Also so gibt es auch gewisse Sicherheit. Eine Frau, die ich dort besuchen bin, ist in einem Militärcamp als einzige Gefangene inhaftiert, und sie hat einfach gesagt, sie ist der täglichen Bedrohung ausgesetzt, vergewaltigt zu werden oder sexuell misshandelt zu werden, so dass zum Beispiel der Wächter dauernd in ihrer Zelle schläft und schon mehrmals versucht hat, zu ihr ins Bett zu kriechen. Aus dem Grund hat sie es vorgezogen, am Boden zu schlafen. Sie hat allerdings unterdessen etwa 6 Monate alte Töchterli bei sich, und das ist dann krank geworden vom kalten Zementboden. Für sie war die Situation total schwierig gewesen, und nach dieser Fact-Finding-Mission haben dann auch Gabriela-Frauen sowie andere Frau von den Gefangenenhilfsorganisationen sich dem Fall mehr angenommen. Und soweit ich bis jetzt informiert worden bin, ist sie wenigstens verleiht worden in ein reguläres Gefängnis und nicht mehr in dem Militärcamp, wo sie völlig außerhalb der Kontrolle von irgendjemandem ist.
Dass nicht alle Fact-Finding Missions, also die Untersuchungskommissionen, reibungslos ablaufen, haben wir als eine Delegation, die im Norden von Manila gegangen sind, auch aufs Land müssen erleben, wo wir einen Besuch gemacht haben in einer Fischervolkgemeinde. Wir sind dort eingeladen gewesen, in einer Familie, um über die Probleme von ihrer Gemeinde zu reden, und sind dann gegen den Abend dort angekommen und sind in den Raum von dieser Familie rein, abgesessen und haben angefangen zu reden. Und in der kürzesten Zeit sind dann drei Männer in den Raum hineingekommen, wo dann schnell einmal rausgekommen ist, dass das Kafkus sind. Kafkus, das sind bezahlte, bewaffnete Banden, die von den Militärs angestellt werden. Und sie haben dann einfach, sind dort im Raum, sie haben nicht mehr raus wollen, haben uns Fragen gestellt, was wir da überhaupt suchen. Haben zuerst auch gesagt, ja, also wir sind ja sicher illegal da. Worauf wir aber gesagt haben, nein, wir sind Bürgermeister und haben eine Bewilligung geholt, dass wir da sein können. Das hat ihnen aber nicht gelangt. Sie haben weiter darauf bestanden, dass das nicht gehe, dass das Gebiet eigentlich im Bereich vom Militär ist, also das Militär zuständig ist. Worauf wir aber dann weiter kontert haben, ja, aber dass das ja zivile Regierung da sei und dass nach wie vor das Wort von einem Bürgermeister langen sollte. Auf das haben sich zuerst mal zufrieden gegeben und sind aber dann abgesessen. Und wir haben eigentlich die Gespräche dort mit den Leuten nicht mehr können so führen, wie wir haben wollen, weil sie abgesessen sind, zugelassen haben und teilweise einfach selber das Gespräch geführt haben. Wobei wir dann auch Fragen gestellt haben und zum Beispiel einer von diesen Kafkus, der selber von dieser Fischervolkgemeinde kommt, hat er gesagt, dass er das erfuhr, bevor er den Job bekommen hat, von den Militärs arbeitslos war. Und dass er eigentlich auch hat er gesagt, wie viel Pesos das er verdient. Und das ist eigentlich mehr als doppelt so viel, wie sonst irgend so ein Fischer verdient. Und auch, dass er Naturalien bekommt, für das, dass er in Kafkus eingestiegen ist. Und ein einwöchiges Training. Sie waren dann da, bis wir schlafen sind. Und am nächsten Morgen, als wir aufgestanden sind, sind sie dann wieder aufgetaucht und haben darauf bestanden, dass wir jetzt zum Militärhauptquartier gehen, um uns an- und abzumelden. Und es ist dann so, dass wir nicht Nein sagen konnten, weil sie hätten uns einfach nicht rausgelassen. Dann haben sie uns ins Militärhauptquartier begleitet, wo wir dann so vom Kommando ausgefragt worden sind, was wir eigentlich da wollen. Und wir haben dann dort auch wieder darauf bestanden, dass doch da eine zivile Regierung an der Macht ist und dass, wenn das Militär quasi zuständig sei, dass das würde ja heissen, dass das eine Militärregierung sei. Und das gehe ich doch nicht so. Und sie haben dann nach langem Hin und Her gefunden, ja, also gut, sie geben sich jetzt so zufrieden, aber das geht dann für das nächste Mal nicht. Und wir sind dann gegangen und es ist eigentlich eben ein typisches Beispiel für das, dass zwar eben auch die zivile Regierung so propagiert wird, überhaupt so, auch als ganz demokratisch, aber die eigentlichen Machthaber im Land eindeutig die Militärs sind.
Und haben die nachher irgendeine Möglichkeit herauszufinden, was mit der Familie, die ich dort empfangen hat, eigentlich passiert aufgrund von dem Vorfall?
Ja, also wir haben dann irgendwie versucht, den ganzen Vorfall öffentlich zu machen. Also haben das auch festgehalten in unserem Bericht. Und wir haben also die Namen erwähnt von diesen Kafkus, außerdem vom zuständigen Bürgermeister, die Namen auch vom Militärkommander, weil das ist zum Beispiel eine Art und Weise, die sehr häufig ist auf den Philippinen. Es wird alles ganz genau festgehalten, also die Namen, die Nummer vom Bataillon etc. Und wir haben dann aber nachgefragt, also quasi, was das dann für Konsequenzen hätte. Also es könnte Konsequenzen haben für die Familie überhaupt, für das ganze Dorf. Wobei dann gesagt worden ist, also es kann gar nicht mehr schlimmer werden. Also der Punkt ist schon lange überschritten, wo man irgendwie sich zurückhalten, also über so Zeug zu reden, weil die Repression ist Tag für Tag. Und vor allem in dem Dorf ist es so gewesen, dass jeden Tag praktisch Razzien durchgeführt worden sind, weil es wieder mal gesagt haben, das sei NPA-Gebiet und sei dort versteckte Leute. Und dass es nichts nützt, gar nichts nützt, wenn man da Rücksicht darauf nimmt, wie es die Leute betrifft, weil es betrifft sie eh, es ist ihren Alltag.
Nach dem nächsten Stück Musik, das wir jetzt gerade hören, diskutieren wir noch weiter über die Situation, die sich in den letzten paar Jahren unter der Regierung Aquino entwickelt hat und über das Verhältnis der Frauenbewegung in diesem Zusammenhang.
Heisst Kalayaan und besingt Freiheit auf den Philippinen fürs Volk.
Jetzt eine Frage, die ich euch noch stellen möchte, ist, also, wo die Aquino an die Macht kam, ist Gori Aquino, hat man ja zuerst hier bei uns und wahrscheinlich international gehofft, dass sich die Situation jetzt in den Philippinen verbessert, durch das Wegbleiben von Marcos unter anderem. Und es ist unterdessen ziemlich bekannt, dass das nicht der Fall ist, dass die Repression, wie man jetzt auch in dieser Sendung gehört hat, massiv ist. Aber es hat wegen dem trotzdem noch relativ viele Frauen, die eben auch gerade, weil das erste Mal eine Frau als Präsidentin wirkt in den Philippinen, die Hoffnung noch immer haben, es könnte sich etwas bessern. Jetzt, wie hat das in den Philippinen selber ausgesehen? Also durch das, dass eine Präsidentin jetzt am Ruder war, wie hat da die Frauenbewegung darauf reagiert am Anfang und wie hat sich das verändert dann?
mit der Aquino, die als Hausfrau und Opfer von der Menschenrechtsverletzungen unter Marcos an die Macht als Präsidentin geworden ist, haben sich natürlich viele Frauen können identifizieren. Und dementsprechend gross war auch die Hoffnung, vor allem, dass sie auch sehr viele Versprechungen gemacht hat, wie Unabhängigkeit, keine US-Basen und so weiter. Und viele Frauen, vor allem aus der Mittelklasse, haben sich dann auch von Gabriela getrennt und haben sich zur Unterstützung von der Aquino angefangen, Frauenpolitik zu machen. Aber die Hoffnung hat sich als Trugschluss erwiesen. Einerseits ist der Repressionsapparat immer noch da, andererseits ist die Wirtschaft, exportorientierte Wirtschaft da. Das ganze IWF-Diktat, das Aquino erst vor ein paar Monaten unterschrieben hat, das die Situation der Frauen stark verschlechtert. Und Aquino hat sich natürlich ganz klar als Lakaien von der USA auch entpuppt. Und von dem her ist, denke ich, im Moment wieder eine rückläufige Tendenz, dass Frauen immer mehr enttäuscht sind von der Aquino, auch was sie in Bezug auf Frauenrecht gemacht hat oder eben vor allem nicht gemacht hat. Und auch wieder Protest laut wird. Für Gabriela war es natürlich am Anfang schon schwierig, die Aquino anzugreifen, ohne gleichzeitig ihre Frau sie anzugreifen. Aber sie haben sich halt gesagt, die Aquino ist ein Beispiel von individueller Emanzipation. Das heisst aber nicht, dass 99% von der Frauen können den gleichen Weg gehen, die Möglichkeit haben, sich zu emanzipieren. Und darum ist der Kampf nach wie vor bitter notwendig.
Hat denn Gabriela jetzt nicht mit Stimmen zu kämpfen, wie das ja da zum Teil bei der COP war, wo sagen, seht ihr, wenn eine Frau irgendwie Sagen hat, dann ist alles noch viel schlimmer, als es vorher war, wenn die Männer Sagen haben?
Ja, zum Beispiel hat ein Mann gesagt, mit dem wir geredet haben, das Problem im Moment sei, dass die Aquino eine Frau ist. Und ich habe dann natürlich gesagt, ja, aber wo zum Beispiel Markus an der Macht war, hat er auch nicht gesagt, das Problem sei, dass er ein Mann ist. Und ich denke, es ist ganz einfach, die Aquino ist da für eine Regierung, die gegen das Volk arbeitet. Und eine Regierung, die gegen das Volk ist, kann niemals für die Frauen sein. Das ist das, was auch Maki Bakke sagt.
Ja, und über Maki Bakke, die illegale Frauenorganisation auf den Philippinen, wo der NDF, der Nationalen Demokratischen Front, angeschlossen ist. Über die machen ihr ja dann noch eine spezielle Sendung. Und zwar am 19. Oktober, am Donnerstag, am Abend um 8:30 Uhr. Und in der zweiten Ausstrahlung dann am Sonntag drauf, am 22. Oktober, am 4. Ich werde jetzt aber noch eine Abschlussfrage stellen. Also einfach aufgrund von all dem, was ihr jetzt erzählt habt und auch aus den Liedern, was man so ein bisschen raushören konnte zum Teil, dünkt es mich einfach, dass im Vergleich mit anderen Trikontländern die Frauenbewegung auf den Philippinen recht stark ist, sehr gut organisiert ist und es sieht aus, als wären schon sehr viele Diskussionen seit längerer Zeit dort gelaufen, im Unterschied zu anderen Ländern, was jetzt gerade auch Gewalt gegen Frauen betrifft, wo man zum Beispiel in Zentralamerika sehr oft immer noch in der Situation ist, dass man zuerst muss belegen, dass es sie überhaupt gibt, auch innerhalb von weiteren Kreisen der Frauenbewegung. Jetzt, was denkt ihr, wieso ist das so?
Also ich möchte noch mal kurz zu der Geschichte der Philippinen zurückgehen, wo es vor der Kolonialisierung eine Gesellschaft gegeben hat, wo die Frau eine wichtige Rolle gespielt hat. Und das ist sicher von Region zu Region verschieden oder Insel zu Insel, aber das hat, glaube ich, einen Einfluss auf das Selbstbewusstsein der Frau. Sie können sich auf eine Geschichte berufen, wo nachher sich ziemlich verändert hat mit der Kolonialisierung. Und dann im 1970, wo es Bewegung gegeben hat gegen die Marcos-Diktatur und Studenten- und Studentinnenbewegung, haben Frauen das erste Mal eine Frauenorganisation, und zwar eine Studentinnenorganisation, gegründet. Das war eigentlich der Anfang von der Maki Bakke, die im 1972 illegal geworden ist. Und es ist wirklich so, dass es in keiner Trikontbewegung schon so früh eine Frauenorganisation gegeben hat. Und Frauen bei den Philippinen nicht nur stark vertreten sind im revolutionären Widerstand, also die ganze Geschichte gegen Spanier, Japaner und die USA, sondern eben schon sehr früh als Frauen, die sich befreien wollen.
In dem Fall ist der Unterschied zu anderen Frauenorganisationen auch, dass es wirklich Frauenorganisation war, die von ihnen her gegründet worden ist und nicht aufgrund von einer bestehenden Bewegung her sich die Notwendigkeit gezeigt hat, dass man jetzt noch muss für die Frauen etwas machen, damit sie sich besser mobilisieren lassen. Dann könnte man das so sagen.
Ja, ja, das ist von ihnen her gekommen. Jetzt wollen wir weiterfahren mit dem Lied «Mang Babae, eine Frau». Sie ist von einer anderen Gruppe, wir haben das schon mal gehört in dieser Sendung und dann wollen wir es noch kurz übersetzen.
Dabei. Dieses Lied handelt von Frauen, die bekannte Persönlichkeiten und Aktivistinnen im traditionellen Frauenkampf waren. So Maria Clara, welche beschränkt sein soll. Das sind Vorstellungen der schwachen philippinischen Frau, welche das leben müsste, was von ihr verlangt wird. Also überwacht werden, nicht reden, hilflos sein und nicht fähig, sich selber verteidigen zu können. Frauen, seid ihr wie Cinderella und Mela? Cinderella und Mela sind bekannte Symbole. Cinderella traf in ihrer Geschichte ihren Prinz Charlie. Bist du die typische Frau, die das Elternhaus nur verlässt, um den Mann fürs Leben zu finden? Und dann kommt die nächste Strophe, die Aufforderung an alle philippinischen Frauen. Frau, bist du Gabriela, Zora, Teresa? Diese Frauen spielten bedeutende Rollen im Frauenkampf und in der Geschichte des philippinischen Widerstandes. So Gabriela, die eine Figur im Kampf gegen die Spanier war. Teresa und Zora waren in der Guerilla-Bewegung für die Befreiung des philippinischen Volkes. Frauen, seid ihr wie Miliota, Lorena und Brigitta? Miliota und Lorena nahmen am Kampf in den 70er Jahren teil. Sie waren aktiv in der Arbeiter- und Arbeiterinnenbewegung. Lorena war in derselben Zeit in Macibaca, der Frauenbewegung, aktiv. Sie kämpfen gegen die Diktatur Marcos. Frauen, lasst uns unsere Gedanken öffnen, lasst uns wissen, warum wir unterdrückt sind und lasst uns weitermachen im Kampf für unsere Rechte.
Gut, das wäre es gewesen. Aus der heutigen Hälfte vom Äther. Aus dem Studio verabschiedet sich Delia, Bianca und Caro an der Technik Barbara. Ciao zusammen.
Ciao zusammen.
Im zweiten Bericht geht es um ein Geschäft für Babyartikel, wo eine schwangere Angestellte entlassen hat.
Möchte ich die erste von zwei Sendungen über Südafrika und über die Beziehungen von der Schweiz zu Südafrika anfangen.
Wie denn